Es gibt ganz wenig Themen, über die fast jede und fast jeder nachdenkt. Und eins davon ist sicher der Schlaf. Hast du gut geschlafen, fragt man sich morgens nach dem Aufwachen. Hast du was Schönes geträumt, fragt man Kinder. Warum kann ich nicht einschlafen, das fragt man sich selbst. Wie lange sollte ich schlafen, wie kann ich lernen, besser zu schlafen? Das sind alles Themen, über die wir nachdenken und über die Gott sei Dank auch eine ganze Menge Forschung passiert zurzeit. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir reden, Sie haben sich das sicher schon gedacht, übers Schlafen, aber wir reden auch über Zebrafische. Was das eine mit den anderen zu tun hat, das erklärt uns jetzt Hanna Zwacker. Sie ist Neurowissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg und da leitet sie die Forschungsgruppe Verhaltensbiologische Neurowissenschaften. Sie weiß, warum wir Schlaf brauchen, warum alle Schlaf brauchen, was während der Nacht im Gehirn und im Körper passiert und vor allem, was passiert, wenn wir nicht schlafen. Hallo, Frau Zwacker.
Hallo.
Frau Zwacker, warum schlafen wir?
Das ist eine gute Frage. Warum schlafen wir eigentlich? Und ich glaube, das kann man von zwei Seiten betrachten. Zum einen, warum schlafen wir ein oder warum wachen wir auf? Und zum anderen, warum müssen wir eigentlich schlafen? Und wir können ja einfach mal mit dem Letzteren anfangen. Warum müssen wir eigentlich schlafen? Und wir wissen, dass ganz viele wichtige Dinge passieren, während wir schlafen. Zum Beispiel wird unser Gedächtnis verfestigt oder aber auch unsere DNS wird repariert. Also es gibt viele Dinge, die passieren, während wir schlafen.
DNS ist die Desoxyribonukleinsäure und das ist der Gencode des Menschen. Das ist das, was uns ausmacht. Was wird da repariert?
Wir wissen, dass wenn unser Gehirn aktiv sind, wenn unsere Zellen aktiv sind, dass es dann zu einer Schädigung von unserem Erbgut kommt. Das ist ganz normal. Und umso mehr wir nachdenken, umso mehr wir lernen, umso mehr kommt es zu diesen Schädigungen. Und die müssen nachts repariert werden, weil wenn die nicht repariert werden, dann ist es problematisch für die Zellen. Und jetzt haben Wissenschaftler gerade kürzlich festgestellt, vor ein paar Jahren, und die haben es an Zebrafischen untersucht, dass wenn es zu mehr von diesen geschädigten Zellen kommt, dass wir dann noch mehr schlafen müssen. Also, dass unser Schlafdrang hochgeht. Und jetzt haben sie gerade dieses Jahr was ganz Interessantes festgestellt, nämlich, dass es diesen Effekt auch bei Tieren gibt, die ganz weit von uns entfernt sind, nämlich bei Quallen und bei Korallen. Die schlafen nämlich auch. Und es kommt zur gleichen Reparatur von der DNA oder DNS, wie man auf Deutsch sagt.
Warum passiert es? Warum machen wir was kaputt, wenn wir geistig aktiv sind, wenn wir handeln? Was geht da kaputt?
Wir benutzen die DNA oder die DNS auf Deutsch, wenn wir schlafen. Und durch diese Benutzung, durch das Ablesen sozusagen, kommt es ganz normal zu Schädigungen. Das kann auch durch andere Sachen passieren, zum Beispiel, wenn wir in der Sonne sind, durch UV-Licht. Das kennen wir, deshalb sollen wir Sonnencreme benutzen. Aber eben auch, wenn die Zellen einfach aktiv sind und die DNS benutzen.
Und wie werden die nachts dann repariert?
Da gibt es Reparaturmechanismen, die wird sozusagen abgelaufen und geschaut, wo ist denn da was kaputt gegangen und dann wird die repariert. Und das ist eben wichtig, damit sie am nächsten Tag dann wieder funktionieren kann und wieder neue Proteine zum Beispiel entstehen können, die wir brauchen, wenn wir was lernen oder uns an Dinge erinnern.
Was passiert im Gehirn, wenn wir wach sind und was passiert, wenn wir schlafen?
Wenn wir wach sind, passiert alles Mögliche. Wir sehen Dinge, wir hören Dinge, wir erinnern uns an Dinge, wir fällen Entscheidungen. Dafür brauchen wir unser Gehirn. Die Zellen sind aktiv, die reden miteinander. Und genau diese Zellen sind dann auch wieder aktiv, wenn wir schlafen, aber nur zum Teil. Und zwar gerade die, die wir viel benutzt haben. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir was gelernt haben, zum Beispiel, wenn wir klein sind und wir lernen, dass wir auf eine Herdplatte gefasst haben und die ist heiß. Und wir haben uns verbrannt, dann ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern. Und wenn wir dann nachts schlafen, dann werden diese Wege, die benutzt wurden und die wichtig waren, gestärkt. Die Synapsen, also die Verbindungen zwischen den Zellen, die da aktiv sind, werden dann größer über die Zeit, weil sie mehr aktiv sind. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden würden tagsüber viel lernen, viel machen und wir bekommen immer mehr starke Synapsen, also immer mehr starke Verbindungen, dann würde das unser Gehirn irgendwann an seine Grenzen bringen. Und deshalb gibt es nachts bestimmte Mechanismen, die dazu führen, dass die Synapsen, die wir benutzt haben, da bleiben und die, die wir nicht so viel benutzt haben, also die Wege, die nicht so viel gegangen wurden im Gehirn sozusagen, geschwächt werden. Das ist eine von den Dingen, die nachts passiert.
Also nachts wird aufgeräumt.
Genau, nachts wird aufgeräumt. Bei den Synapsen, bei den Zellen, aber es werden auch bestimmte Giftstoffe aus dem Gehirn rausgeschwemmt, besonders bei Menschen oder bei anderen Säugetieren. Also ganz viel, was da nachts passiert.
Schlafen denn alle Lebewesen? Sie haben ja gerade schon gesagt, auch Korallen schläft jeder?
Alle Tiere, die bisher untersucht wurden, schlafen auch. Also wenn wir Korallen angucken, wenn wir Quallen angucken, aber auch Fadenwürmer, Bienen oder Fliegen, alle schlafen.
Ist Schlaf nicht eigentlich was super gefährlich ist? Weil eigentlich ist man doch in der Zeit total wehrlos und nicht bei sich.
Ja, ist total überraschend, oder? Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir damit, dass wir irgendwo rumliegen und eigentlich angreifbar sind. Und das zeigt uns auch, dass Schlaf unheimlich wichtig sein muss. Denn alle Tiere schlafen und alle Tiere begeben sich mehr oder weniger nachts oder wenn sie schlafen, in Gefahr.
Sie haben eben schon gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen dem Einschlafen und dem Schlafen. Wir haben mit dem Schlafen angefangen. Was ist mit dem Einschlafen? Warum werden wir müde?
Ja, müde werden wir, weil wir eben einen Schlafdrang haben. Also Schlaf ist wichtig für uns. Und umso länger wir wach sind, umso stärker wird dieser Schlafdrang. Und dem müssen wir auch nachkommen. Das kennen wir alle, wenn wir lange wach waren, wenn wir vielleicht den Abend vorher lange weg waren, sind wir am nächsten Tag müde. Warum wir müde werden, ist noch nicht so ganz klar. Wir wissen, dass es Zellen gibt im Gehirn, die uns wach halten. Und wir wissen, dass es Zellen gibt, die uns am Schlafen halten. Und es können nur die einen oder die anderen aktiv sein. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Kippschalter oder ein Lichtschalter. Entweder das Licht ist an oder das Licht ist aus. Aber was jetzt diesen Schalter wirklich zum Kippen bringt, ist noch nicht so ganz klar.
Ist das bei werden auch Korallen müde oder gibt's da einfach nur den Schalter an, aus und an ist an und aus ist aus?
Wir wissen bei Korallen und bei Quallen auch, dass sie wahrscheinlich müde sind, weil wenn wir sie nämlich vom Schlafen abhalten, also wenn wir sie am Schlaf hindern, dann schlafen sie in der nächsten Nacht mehr. Das heißt, sie haben auch diesen Drang zu schlafen. Und wenn eben Schlafmangel herrscht, müssen sie den irgendwie nachholen.
Ich stelle mir gerade so eine gähnende Qualle vor. Aber kann man Schlaf nachholen?
Ja, zumindest in der nächsten Nacht. Also das funktioniert bei uns allen. Wenn man uns wach hält, dann schlafen wir in der nächsten Nacht mehr. Und wir wollen den und wir müssen den auch nachholen. Wenn wir jetzt ganz lange nicht schlafen, dann ist es schwierig, das nachzuholen. Also wenn wir jetzt sagen, unter der Woche schlafe ich immer nur 4 Stunden, aber dafür schlafe ich mich am Wochenende dann mal so richtig aus, das funktioniert nicht so richtig. Also wir müssen den Schlaf tatsächlich in der nachfolgenden Nacht nachholen.
Warum schlafen Menschen vergleichsweise lang oder sollen lang schlafen? Und andere, ich nehme an, Quallen schlafen nicht 8 Stunden.
Tatsächlich ist Schlaf ganz unterschiedlich verteilt bei Tieren. Also es gibt Tiere, die schlafen ganz wenig, zum Beispiel Elefanten schlafen relativ wenig. Und dann gibt es Tiere, die schlafen ganz viel, Löwen und Tiger oder der Koala-Bär ist so ein beliebtes Beispiel. Der schläft, glaube ich, 22 Stunden. Also wir sind ziemlich im Mittelfeld. Ich glaube, Guppies schlafen ungefähr so viel wie wir.
Weiß man warum?
Also bei einigen Tieren, wie beim Elefanten zum Beispiel, vermutet man, dass die einfach auch viel fressen müssen und sich eben dadurch viel wach halten müssen. Und bei anderen Tieren, wie bei Löwen, weiß man, dass eben Schlaf gar nicht so gefährlich ist, wie bei einer Gazelle zum Beispiel. Die können sich das leisten, sich auszuruhen und lange Mittagsschlaf zu halten im Prinzip.
Also kann man sagen, je weniger Feinde ich habe, desto länger kann ich schlafen und je mehr ich essen will oder essen muss, desto weniger kann ich schlafen?
Genau, es ist immer ein Zusammenspiel. Eine Maus zum Beispiel, die in der Höhle wohnt, ist relativ sicher, die kann wieder mehr schlafen. Aber wenn die Maus jetzt keine Höhle hätte, sagen wir mal, die wäre so in der Natur zurechtgekommen, dann würde sie wahrscheinlich weniger schlafen.
Wir haben einen Podcast gemacht über Winterschlaf und eben über die Frage, warum schlafen manche Tiere 3-6 Monate, während andere nie schlafen. Das ist auch eine interessante Frage und hängt natürlich auch mit Höhlen und mit Dunkelheit zusammen. Sie forschen aber ja mit Zebrafischen. Warum genau. Mit Zebrafischen?
Ja, Zebrafische haben einen ganz großen Vorteil für uns Neurowissenschaftler. Und der ist, dass wenn sie klein sind, dann sind sie durchsichtig. Das heißt, wir können ihnen direkt aufs Gehirn gucken. Wir müssen nichts aufmachen, wir müssen nichts reinstecken, keine Elektroden oder ähnliches wie bei anderen Tieren oder Menschen, sondern wir können denen einfach direkt aufs Gehirn raufgucken. Und wir können die so verändern, dass die Gehirnzellen, die miteinander reden, also die aktiv sind, aufleuchten. Das heißt, ich kann praktisch sehen, welche Zelle wann mit welcher anderen Zelle redet und kann das ganze Gehirn in Aktion sehen.
Was sind Zebrafische für Tiere und warum nimmt man nur die kleinen?
Zebrafische kennt man vielleicht aus dem heimischen Aquarium, sind kleine Fische, die ein paar Zentimeter groß sind und die haben Streifen, wie der Name schon sagt. Ursprünglich kommen die natürlich nicht aus Europa, sondern aus Indien. Und da findet man die in kleinen Bächen oder Flüssen oder in Reisfeldern zum Beispiel. Und die sind dann irgendwann nach Europa und auch nach Amerika gekommen und sind hier in vielen Aquarien zu Hause. Und die Geschichte oder die Legende, besser gesagt, wie die ins Labor gekommen sind, ist so, dass ein Forscher in einen Tierladen gegangen ist und gefragt hat, na, wenn ich Wirbeltiere untersuchen will, was wäre denn ein gutes Tier, ein einfaches Tier, was ich mir angucken kann? Und da wurde ihm der Zebrafisch empfohlen. Und seitdem forschen wir in Zebrafischen.
Aber die Großen haben Streifen und sind nicht durchsichtig.
Genau, die Großen haben Streifen und sind nicht durchsichtig. Die Kleinen sind durchsichtig und sind eigentlich aus der Entwicklungsbiologie, weil Zebrafische legen Eier, wie alle Fische. Und wir können dann, weil die durchsichtig sind, die Eier, die komplette Entwicklung von einer Zelle bis zum ganzen Tier beobachten und erforschen. Und deshalb sind die eben auch so beliebt. Sie sind klein, sie sind durchsichtig und wir können sie gut beobachten.
Und wie forschen Sie jetzt? Also wie schlafen Zebrafische und wie finden Sie das raus?
Zebrafische schlafen ganz ähnlich wie wir, nämlich nachts und sind tags aktiv. Und wenn sie einschlafen, dann sinken sie auf den Grund, zumindest wenn sie klein sind. Und daran können wir auch ganz gut erkennen, dass sie schlafen. Es ist eigentlich, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich Schlaf und wie erkenne ich Schlaf, dann ist Schlaf zuerst mal ein Verhalten. Wenn wir einen Menschen sehen, der liegt auf einer Couch, dann können wir relativ schnell sagen, schläft er oder ist er wach? Zum Beispiel, weil er sich nicht bewegt oder wenn ich ihn leicht antippe, dann reagiert er nicht. Aber wenn ich ihn dann doller rüttel, dann wacht er auf. Und dadurch können wir eben auch unterscheiden, ob jemand schläft oder im Koma liegt oder tot ist. Und genauso ist es bei Zebrafischen im Prinzip auch. Wir haben bestimmte Dinge, die wir uns angucken. Sind sie ruhig? Sinken sie auf den Grund? Bewegen sich für längere Zeit nicht? Reagieren sie nicht auf bestimmte Töne oder Stimulationen? Also muss ich lauter sein, damit sie reagieren? Und da kommen wir wieder zurück zu dem, dass wir Schlaf wirklich brauchen. Auch Zebrafische brauchen Schlaf. Wenn wir sie länger wach halten, dann schlafen sie in der nächsten Nacht mehr. Daran erkennen wir, dass sie schlafen und nicht nur ruhen.
Was passiert denn jetzt im Gehirn von Zebrafischen, wenn sie schlafen, im Unterschied zu dem Wachzustand?
Ja, wenn sie wach sind, dann ist es ganz ähnlich wie bei uns. Dann fällen sie auch kleine Entscheidungen zum Beispiel oder können sich einfache Dinge merken oder jagen Kleinstlebewesen. Und was wir jetzt untersuchen, ist besonders, wenn die Tiere nicht schlafen, wie verändert sich denn das Verhalten und was passiert eigentlich im Gehirn? Weil wir ja auch beim Menschen wissen, dass es ganz drastische Konsequenzen hat, wenn wir nicht schlafen.
Und was passiert?
Wir sehen bei den Zebrafischen, dass wenn sie nicht schlafen, sich die Entscheidungen verändern, die sie fällen. Also auch Zebrafische sind in ihrem täglichen Dasein mit Entscheidungen konfrontiert und die sind natürlich ganz anders als bei uns. Aber wenn die in einem kleinen Fluss leben und der Fluss fließt, dann müssen sie sich oft entscheiden, schwimme ich jetzt gegen den Strom, bleibe ich an der Stelle, wo ich bin, da geht's mir gut oder lasse ich mich einfach mal treiben. Und diese Entscheidung können wir uns angucken. Und wir haben gedacht, das ist ein ganz prima Verhalten, weil wenn wir müde sind, fallen uns Entscheidungen schwer oder wir fällen oft Entscheidungen, die risikoreicher sind. Und vielleicht können wir das ja auch beim Fisch sehen und dann dem ins Gehirn gucken und schauen, was hat sich denn nun verändert. Und dann waren wir relativ überrascht, weil wir festgestellt haben, dass die Tiere gar nicht schlechter werden, so wie wir im Entscheidungsfällen, sondern besser werden, wenn sie sich entscheiden müssen.
Und was ist der Grund dafür?
Der Grund ist, dass sie länger warten. Das ist so ähnlich, als wenn wir eine Prüfungsfrage gestellt bekommen und länger Zeit haben, um darüber nachzudenken. So ist es auch bei den Fischen. Die lassen sich einfach mehr Zeit, wenn sie müde sind, bevor sie sich entscheiden und dadurch werden sie besser. Und es war natürlich erstmal interessant für uns, weil es eben so überraschend ist.
Warum ist es beim Menschen anders? Man sollte doch auch denken, wenn man müde ist, dann weiß man, hey, lass dir ein bisschen mehr Zeit mit deinen Entscheidungen, dann werden sie vielleicht besser.
Bei den Fischen ist anders, dass das Verhalten, was wir uns angucken, also das Entscheidungsverhalten, eine Bewegung ist. Also sie schwimmen in eine Richtung oder in eine andere Richtung. Und wenn sie müde werden, bewegen sie sich langsamer und dadurch haben sie mehr Zeit. Und die Entscheidungsfindung, die wir uns bei Menschen meistens angucken, sind eher, wie viel Geld wette ich auf eine bestimmte Wette oder ähnliche Sachen. Also es ist ein unterschiedliches Entscheidungsverhalten, was wir uns anschauen.
Dann sollte man aber doch jetzt eigentlich denken, so rein evolutionsmäßig, der Zebrafisch profitiert davon, wenn er müde ist oder wenn er wenig schläft. Also wird sich auf die Dauer bei den Zebrafischen die Sorte durchsetzen, die wenig schläft.
Ja, das ist ein ganz wichtiger und guter Punkt. Wir haben uns dann direkt gefragt, ja, wenn es dann ja besser wird, warum machen das nicht alle so? Und wir glauben, dass der Grund ist, dass die müden Fische sich einfach nur noch an Ort und Stelle bleiben und dann in eine Richtung schwimmen, wenn sie sich entscheiden müssen, aber von alleine gar nicht so viel schwimmen. Das heißt, die können viel weniger erkunden und auch viel weniger von der Umgebung sich anschauen und vielleicht einen besseren Ort finden, an dem es mehr Nahrung gibt oder man besser überleben kann.
Also würde man sagen, für das Individuum Zebrafisch ist es besser, wenn es müde ist, aber für die Art ist es schlechter?
Ich würde sagen, dass wenn ein Zebrafisch müde ist, hat er einen guten Weg gefunden, um Energie zu sparen und trotzdem an Ort und Stelle zu bleiben, wo es ihm gut geht. Aber auf Dauer würde es ihm da auch nicht gut gehen, sondern er muss vielleicht den besten Platz finden, wo er überleben kann.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie in so das Gehirn von einem kleinen Zebrafisch gucken? Was macht man da?
Wir können die kleinen Zebrafische nehmen und wir packen die in einen ganz kleinen Tropfen Agar. Das kennt man vielleicht aus der Küche.
Das ist so eine Art Gel, sowas wie Gelatine.
Genau, das ist so eine gelartige Struktur. Und der große Vorteil darin ist, dass es aus fast 100% Wasser besteht, also 98% Wasser. Das bedeutet, dass die Tiere auch in der Agarose oder in dem Agar weiter atmen können. Und dann können wir die in diesem Agar unter ein Mikroskop legen. Das heißt, sie sind dann an Ort und Stelle fixiert. Sie können nicht wegschwimmen und trotzdem fühlen sie sich wohl. Wir können sie auch so weit befreien, dass sie den Schwanz bewegen können. Und dadurch können wir sogar sehen, wohin sie eigentlich schwimmen wollen, wenn sie diese Entscheidung fällen. Und dann bauen wir tatsächlich meistens unsere Mikroskope selber. Das heißt, wir können die um den Fisch rumbauen, genauso aufbauen, wie wir sie gerne hätten und können dann ganz genau ins Gehirn reingucken und die Zellen sehen, die aufleuchten, wenn sie aktiv sind, während der Fisch sich bewegt und sogar während wir dem zum Beispiel Muster zeigen, die ihm simulieren, dass er in einem Fluss ist, der sich bewegt, oder wir können ihm Gerüche zeigen und dann schauen, was passiert.
So eine Art 3D-Simulation für Zebrafische.
Genau.
Das hört sich alles super aufwendig an. Warum macht man das, wenn man eigentlich etwas rausfinden will über den Schlaf des Menschen?
Unser Gehirn ist so komplex, dass wir große Schwierigkeiten haben, das Gehirn wirklich zu verstehen. Das Gehirn vom Zebrafisch hat viel weniger Zellen, viel weniger Gehirnzellen. Hat nur 200.000 Zellen. Wir haben Milliarden von Zellen. Und wenn wir an einem ganz kleinen, einfachen Gehirn verstehen können, wie Schlaf oder wie Nichtschlafen, die Folgen von Nichtschlafen funktionieren, dann haben wir eine Chance, auch in unserem Gehirn an den richtigen Stellen zu gucken und zu verstehen, was passiert bei uns eigentlich.
Kann man was sagen, ob Zebrafische träumen?
Wenn man sich überlegt, was Träumen eigentlich ist, dann glaube ich, dass auch Zebrafische träumen können. Ein Teil unserer Träume ist die Konsolidierung, also die Verfestigung von unserem Gedächtnis. Und auch Zebrafische können sich an Dinge erinnern, können sich Dinge merken. Und wir vermuten auch bei Zebrafischen, dass es da eben zu so einer Wiederaktivierung des Gedächtnisses in der Nacht kommt. Und dann könnte man sagen, auch Zebrafische träumen. Bei Bienen haben wir herausgefunden, dass in der Nacht die Zellen aktiv sind, die auch am Tag aktiv sind, wenn die Bienen was lernen. Und wenn wir dann sagen, diese Gedächtniskonsolidierung in der Nacht könnte bei Menschen Träumen sein, dann würde ich auch davon ausgehen, dass Bienen träumen. Und wenn Bienen träumen, die noch weiter entfernt sind von uns, dann glaube ich auch, dass Fische träumen könnten. Es wären natürlich nicht Träume wie wir, dass sie jetzt, die Wiese lang fliegen und wunderschöne Blumen sehen, sondern ich vermute eher, dass es ganz einfache Träume wären, sowas wie von der Farbe, von dem Geruch oder von der Form.
Und was bedeutet das, zu träumen?
Was Träume eigentlich sind oder was Träume bedeuten, ist immer noch nicht klar. Und es gibt viele Theorien, warum wir träumen, warum wir diese sehr aktiven Träume haben, die fast wie Halluzinationen sind. Also wie gesagt, wir wissen, dass ein Teil dieser Träume die Verfestigung des Gedächtnisses ist. Aber warum wir ganz komplexe Träume haben, wo wir zum Beispiel fliegen können oder über, weiß ich nicht, hohe Gebäude springen oder ähnliches, ist unklar. Das ist ein großes Mysterium.
Total interessant, aber man könnte vielleicht sagen, je mehr Gehirnzellen man hat, desto komplexer die Möglichkeit jedenfalls zu träumen.
Das glaube ich auch.
Wir haben jetzt viel über die Veränderungen im Gehirn während des Schlafs gesprochen, aber noch nicht über die Veränderungen des Körpers. Also wozu braucht der Körper, der Stoffwechsel, den Schlaf?
Wir wissen, dass wenn wir nicht schlafen zum Beispiel, dass es ganz drastische Auswirkungen auf unseren Körper hat. Also der Blutdruck steigt schon nach einer einzigen Nacht, wenn wir nicht schlafen. Besonders bei Frauen steigt das Stresslevel, also wenn wir Cortisol messen, nach Nächten, die wir nicht geschlafen haben, steigt das an. Und wir wissen das auch auf Dauer, dass sich dann negativ aufs Herz-Kreislauf-System auswirkt. Warum gerade das Herz und der Blutdruck so beeinflusst wird, wenn wir nicht schlafen, ist auch noch nicht klar. Und das ist auch eine unserer Forschungsrichtungen, wo wir in Zebrafischen uns angucken wollen, wenn die Tiere nicht geschlafen haben und wir das Gehirn sehen, können wir uns auch gleichzeitig das Herz angucken. Und wir wollen verstehen, wie kommt es zu diesen starken Auswirkungen aufs Herz-Kreislauf-System, wenn wir nicht schlafen.
Und da weiß man aber noch nichts.
Da weiß man relativ wenig bisher, ja.
Ich finde das deshalb interessant, weil wir uns ja im Moment jedenfalls, wenn wir über Menschen reden, viel, viel weniger mit der Frage des Schlafs an sich beschäftigen, also mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben, als damit, warum wir nicht schlafen. Also warum können wir nicht einschlafen? Warum können wir nicht durchschlafen? Warum wachen wir nachts auf und können nicht wieder einschlafen? Ist diese Frage, warum schlafen wir nicht, viel wichtiger als die, warum schlafen wir?
Ja, ich glaube, dass in den letzten 100 Jahren mit der Erfindung des Lichtes, der Telefone, des Fernsehers unser Schlaf sich ganz doll verändert hat. Wir wissen, dass in vielen Ländern die Menschen an Schlafmangel leiden, nicht nur die Erwachsenen, sogar schon die Kinder. Das ist ein großes Problem bei Jugendlichen. Wir bekommen einfach nicht die Zeit nachts, die wir zum Schlafen brauchen. Und da ist gerade in den letzten Jahren ein großer Fokus drauf, auch in den Medien. Und ich finde auch zu Recht, weil wir eben wissen, wie sich das auswirkt, zum Beispiel bei Jugendlichen in der Entwicklung oder auch bei Kindern besonders, dass sie Schwierigkeiten haben in der Schule, Dinge zu lernen, sich Dinge zu merken. Und da wird jetzt halt vermehrt ein Fokus auch drauf gelegt und geschaut, wie viel schlafen wir denn eigentlich, wie viel Schlaf brauchen wir, aber auch, warum können wir nicht schlafen.
Ja. Aber es ist nicht mehr so, dass man einfach sagen würde, Licht aus, Augen zu und dann wird geschlafen.
Ja, unser Schlaf wird von ganz vielen Faktoren beeinflusst, wie gut wir einschlafen können oder wie gut wir durchschlafen. Also Hormone ist ein großes Thema. Wenn Frauen in die Menopause kommen oder auch schon in der Prämenopause, verändert sich unser Schlaf. Wir schlafen weniger und schlechter, wachen mehr auf. Auch Erkrankungen, Demenz haben großen Einfluss auf Schlaf. Oder auch wenig Schlaf könnte zu einer Demenz führen. Auch da forschen viele Leute gerade dran. Schlaf wird von vielen Faktoren beeinflusst. Und Stress übrigens auch. Also ein Grund, glaube ich, warum wir in der moderneren Zivilisation so einen Schlafmangel haben, ist sicherlich die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie viel wir arbeiten und wie hoch auch unser Stresslevel ist.
Jetzt könnte man ja eigentlich denken, wenn man das weiß und wenn man weiß, wie wichtig Schlaf ist und wenn man sieht, dass die Arbeitszeit von Menschen sich ja total verringert hat in den letzten Jahrzehnten, die Voraussetzungen, gut zu schlafen, sind doch so gut wie nie zuvor.
Eigentlich schon, ja. Wir wissen eigentlich ganz genau, was wir machen müssen, damit wir gut schlafen. Wir sollten nicht zu spät essen, wir sollten rechtzeitig das Licht ausmachen, unserem natürlichen Rhythmus folgen. Wir sollten dafür sorgen, dass es eine angenehme Temperatur im Zimmer hat. Und trotzdem kann man natürlich den Kopf gar nicht so einfach ausschalten. Also gerade Stress, ja, der hält einen, glaube ich, lange wach.
Und ist es nicht vielleicht auch so, dass weil wir heute so viel wissen und wissen, wie wichtig Schlaf ist, im Gegensatz vielleicht zum 19. oder 18. Jahrhundert, sind wir heute besonders besorgt, ob wir gut schlafen und früher war es eigentlich egal?
Zumindest ist es so, dass wir heute mit Ringen, mit Uhren, mit Telefonen versuchen, unseren Schlaf aufzuzeichnen, uns ganz genau anzugucken und ich glaube auch ein Stück weit uns zu optimieren und zu schauen, wo kann ich denn vielleicht noch was rausholen? Wie viele Tiefschlafphasen hatte ich denn heute Nacht oder wie gut war denn mein Schlaf? Unser Schlaf wird sogar bewertet, wenn wir unsere App aufmachen morgens, sagt die uns, wie gut habe ich denn heute Nacht geschlafen? Ich glaube, dass das zusätzlichen Stress auslöst und nicht unbedingt positiv ist. Ich denke, wenn man einfach versucht, eine gute Schlafhygiene zu haben, zu sagen, ich mache je nachdem, wie früh ich aufstehe, um 9 Uhr mein Licht aus oder trinke noch einen Tee, lese ein Buch, packe das Telefon zur Seite, reduziere ich meinen Stress und kann dann vielleicht einfach so besser schlafen, ohne meine Uhr.
Kann man das eigentlich bei Zebrafischen auch simulieren, so eine Art moderne Stresswelt für den Zebrafisch?
Wir machen das ganz genauso, wie wir das bei Menschen machen würden. Wir lassen einfach das Licht an und so hindern wir die Tiere auch am Schlaf. Und wir können tatsächlich auch sehen, dass wenn wir sie am Schlaf hindern, das Stresslevel auch bei den Fischen steigt.
Frau Zwacker, wann darf ich wieder anrufen, um das Update zu kriegen, wie man dann am Ende wirklich besser schläft?
Hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft.
Ich melde mich wieder. Dankeschön. Super.
Danke.
Ja, Ihnen und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es schon Abend ist, wünsche ich eine gute Nacht und einen guten Schlaf. Und ich freue mich aufs wache Wiederhören in der nächsten Woche. Ihre und eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.